los. Das tauschte ich auf gut Glück mit jedem Mistkerl, Galgenstrick. Wie Höllenfeuer brennt die Qual. Ich muss heraus. Hab keine Wahl.
Robert Burton spricht von der Erfahrung der Melancholie. Es sind Verse aus seinem Werk »Die Anatomie der Schwermut«, erschienen 1621. Es beschreibt die Melancholie in all ihren Schattierungen, vom süßen Selbstgenuss einer an der Welt leidenden Seele bis hin zu Abgründen, aus denen es keinen Ausweg mehr zu geben scheint.
Das Leben ist mir hassenswert. Wer leiht ein Messer? Hält das Schwert? Anderes Leid, Gold gegen die verfluchte Last, Melancholie.
Robert Burton ist als Theologe und Literat jahrzehntelang weitgehend erfolglos geblieben. Aber die Anatomie der Schwermut trifft einen Nerv der Zeit und macht ihn berühmt. Eigenen Bekundungen zufolge hat er sein Buch nur deshalb geschrieben, um sich von der Schwermut zu befreien. Es bereitet ihm Vergnügen, alles zusammenzutragen, was den Dichtern und Denkern zum Thema Melancholie bislang eingefallen ist. Und das ist viel. Denn zu allen Zeiten haben Menschen Traurigkeit in vielen Facetten erfahren und ihr viele Namen gegeben. Der Begriff Melancholie ist der älteste. Während er heute eine eher ausgeglichene Form der Traurigkeit bezeichnet, war er früher offen auch für die schwärzesten Abgründe, die heute als Depression und ernsthafte Erkrankung gelten. Der Begriff Melancholie entstand im Zusammenhang mit dem Körperkonzept der Antike, sagt der Philosoph und Psychologe Dr. Roland Lambrecht. Er ist Autor des Buches »Melancholie – Vom Leiden an der Welt und den Schmerzen der Reflexion«.
Der Begriff ist im Griechischen geprägt in der Medizin und heißt übersetzt »schwarze Galle«. Schwarzer Gallensaft, genauer gesagt. Das heißt, man hatte in der antiken Medizin die Idee, dass verschiedene Säfte den Menschen durchlaufen. Säfte, die wir kennen, wie Blut, Schleim. Andere Säfte sind ein bisschen obskur. Die Galle kennen wir mehr so als Organ, aber klar, da kommt auch ein Gallensaft raus. Und das Problem war eben, dass da noch ein vierter Saft, nämlich dieser schwarze Gallensaft, postuliert wurde in der antiken Medizin, für den es eigentlich überhaupt keine Entsprechung gibt. Also den können wir physiologisch nicht feststellen. Und deshalb kann man sagen, ist gerade dieser Begriff der schwarzen Galle, der Schwarzgalligkeit natürlich besonders geeignet, später poetisch und metaphorisch besetzt zu werden.
Antike und christliche Gelehrte bekämpfen die Melancholie, weil sie die Lebenskraft lähmt und die christliche Heilsgewissheit infrage stellt. Doch bereits in der Antike bildet sich auch ein anderer Zugang heraus. Ein Zugang, der das Thema Melancholie für Künstler aller Art zu einer spannenden Herausforderung machen wird.
Warum erweisen sich alle außergewöhnlichen Menschen in Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker? Und zwar ein Teil von ihnen so stark, dass sie sogar von krankhaften Erscheinungen, die von der schwarzen Galle ausgehen, ergriffen werden.
Diese Sätze wurden lange Zeit Aristoteles zugeschrieben, stammen aber von seinem Schwiegersohn Theophrast. So oder so, sie erwiesen sich als äußerst wirkungsmächtig. Von nun an ist die Geschichte der Melancholie im Abendland gespalten. Philosophen und Theologen schätzen sie wenig, aber die Künstler und Dichter fühlen sich durch sie herausgefordert und beflügelt.
Tatsächlich sind diese Philosophen da gar nicht so besonders begabt darin, viel dazu zu sagen, sondern die eigentliche Psychologie vor der wissenschaftlichen Zeit der Psychologie, die wird ja von den Literaten betrieben. Das heißt, die Literaten beschreiben Zustände des Menschen, beschreiben Verwicklungen nach außen und nach innen hinein. Beides entspricht sich ja meistens. Die Literaten haben viel mehr Einfluss, weil sie viel mehr gelesen werden als die Philosophen. Also alles das, was irgendwie mal wichtig wird, muss irgendwie durch Literaten wichtig gemacht werden. gebracht werden. Ab einer bestimmten Zeit können wir sehen, dass die Begriffe der Melancholie, und es gibt ganz viele davon, Melancholie ist sozusagen nur der älteste, dass die im Laufe der Geistesgeschichte dann populär werden dadurch, dass es Lieder gibt, die gesungen werden, in denen von Schmerz die Rede war, speziell auch von Liebesschmerz, unerfüllter Sehnsucht. Das hat eben die Melancholie in der Literatur so bedeutend gemacht. Vor allen Dingen die Engländer, die diesen Begriff in der Lyrik aufnehmen und vor allen Dingen dann in der elisabethanischen Zeit in das Kunstlied, in das Lautenlied, was man überall spielen konnte. Da brauchte man kein großes Orchester für.
Fließt meine Tränen, strömt aus euren Quellen. Ich bin für immer ausgeschlossen, lasst mich trauern. Wo der schwarze Vogel der Nacht sein düsteres Lied singt, dort lasst mich einsam sein. Flow My Tears von John Dowland zählt um 1600 zu den populärsten Liedern in England. Melancholische Lieder bieten ein Ventil für die Ängste und Nöte jener Tage. Die großen Entdeckungsreisen, blutige Eroberungskriege und Kämpfe zwischen Protestanten und Katholiken verändern die Welt und verunsichern die Menschen. Auch Shakespeares Hamlet entsteht in jener Zeit. Der Titelheld ist einer der berühmtesten Melancholiker der Literaturgeschichte.
Sein oder nicht sein? Das ist dir die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden?
Hamlets Onkel hat Hamlets Vater, den dänischen König, getötet, seine Mutter geheiratet und ist nun selbst König von Dänemark. Hamlet ist um den Thron gebracht, hat den Vater verloren und das Idealbild der liebenden Mutter ist befleckt und zerstört. Hamlet müsste dreinschlagen, Rache nehmen, seine Rechte behaupten. Aber das fällt ihm schwer. Er ist ein Grübler, ein Intellektueller. Die Faszination des Bösen schlägt ihn in den Bann. Und die Furcht vor einem Jenseits, das ungewiss geworden ist und unheimlich.
Das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt. Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Gewissen feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, verlieren so der Handlung Namen.
Melancholiker sind keine Tatmenschen. Statt die Ärmel hochzukrempeln und die Geschicke der Menschheit oder wenigstens ihr eigenes Geschick zum Besseren zu wenden, versinken sie in der Welt ihrer Fantasien, Spekulationen, Träume und Albträume.
Die Welt, so wie sie ist, das ist die vorfindbare Welt. Aber daneben gibt es ja die Möglichkeitswelt. Und die Möglichkeitswelt ist eine, in der ich mich entwerfe, in der ich mir vorstelle, was ich alles machen könnte und zugleich aber dann möglicherweise diese depressive Grunderfahrung habe, ich möchte ja, aber ich kann nicht. Und von daher ist der Melancholiker so etwas wie der Fußkranke auf dem Marsch ins gelobte Land. Ein religiöses, ein politisches, ein ästhetisches gelobtes Land der besseren Zukunft. Die müssen halt erleben, dass einige einknicken. Und dadurch natürlich das gesamte Programm gefährden bzw. in Frage stellen. Das ist natürlich eine unglaubliche Provokation an all diejenigen, die von dem gesunden Optimismus zehren und leben und die nicht ertragen können, dass auf diese Weise eben diese Störung entsteht.
Das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der Aufklärung, würde der Melancholie am liebsten den Gar ausmachen. Die Philosophen entzünden das Licht der Vernunft, das alle Unklarheiten beseitigen und alle Ängste bannen soll. Aber das funktioniert nicht. Die Schwermut grassiert weiterhin. Mit der literarischen Strömung der Empfindsamkeit erhebt sich eine Gegenbewegung gegen das rationalistische Denken. Empfindsame Dichter baden geradezu in Schwermut. Goethes erster Roman hat diese Zeitstimmung eingefangen, die Leiden des jungen Werthers.
Darin ich einen jungen Menschen darstelle, der mit einer tiefen, reinen Empfindung begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Spekulation untergräbt, bis er zuletzt durch dazutretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopf schießt.
Goethes eigene Inhaltsangabe verrät skeptische Distanz zum Phänomen der empfindsamen Schwärmerei. Ohne moralische Wertungen und mit großer psychologischer Präzision zeigt er auf, wie schnell sie ins Pathologische kippen und tödlich werden kann. Bis ins hohe Alter hat er sich immer wieder mit der Melancholie auseinandergesetzt, aber er hat sie nicht glorifiziert. Seiner Meinung nach hat der Mensch die Möglichkeit und die Aufgabe, eine tragfähige Beziehung zur Welt zu entwickeln, durch Verzicht auf Nabelschau, Aufmerksamkeit auf die Außenwelt, Interesse für ihre Zusammenhänge.
Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohlbeschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.
Den Dichtern der Romantik steht der alte Goethe kritisch gegenüber. Zu viel Innenschau, findet er, zu viel Interesse am Unheimlichen, Verborgenen, Irrationalen. Die Romantiker streben nach einer neuen Ganzheit. Am Anfang spielt auch die Hoffnung auf politische Veränderung eine Rolle. Auch Friedrich Hölderlin, der große Außenseiter der Epoche, begeistert sich für die Französische Revolution. Und wie viele andere sieht er sich enttäuscht durch den Terror der Revolutionäre. Hölderlins Roman Hyperion erschien 1799 und spiegelt diese Entwicklung wider.
Kannst du es hören? Wirst du es begreifen, wenn ich dir von meiner langen, kranken Trauer sage? Es ist recht sehr leicht, glücklich, ruhig zu sein, mit seichtem Herzen und eingeschränktem Geiste. Gönnen kann man's euch. Wer ereifert sich denn, dass die bretterne Scheibe nicht wehklagt, wenn der Pfeil sie trifft? Und dass der hohle Topf so dumpf klingt, wenn ihn einer an die Wand wirft? Nur müsst ihr euch bescheiden, liebe Leute. Müsst ja in aller Stille euch wundern, wenn ihr nicht begreift, dass andere nicht auch so glücklich, auch so selbstgenügsam sind. Müsst ihr euch hüten, eure Weisheit zum Gesetz zu machen. Denn das wäre der Weltende, wenn man euch gehorchte.
Der Grieche Hyperion leidet unter der Herrschaft der Türken über seine Heimat. Er sehnt sich nach der Zeit der Antike, als Kunst und Kultur in Griechenland in Blüte standen. Die Liebe zu Diotima gibt ihm die Hoffnung und das Vertrauen in seine Ideale zurück. Er stürzt sich in den Befreiungskampf gegen die Türken. Doch die Realität des Krieges stellt alles in Frage.
Unsere Leute haben geplündert, gemordet. Es war ein außerordentlich Projekt, durch eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen.
Eine Rückkehr zu Diotima ist unmöglich, denn sie hat die Trennung nicht überlebt. Was Hyperion bleibt, ist der Schmerz. Statt ihn zu fliehen, umarmt er ihn, denn der Schmerz hält mit der Erinnerung an das Verlorene auch das Gefühl für die Möglichkeiten des Menschen wach. Im Schmerz wurzelt auch die Sprache der Dichter, die Hölderlin dazu berufen sieht, von einer Versöhnung der Gegensätze in einer höheren Einheit zu künden.
Der echte Schmerz begeistert. Wer auf sein Elend tritt, steht höher. Und es ist herrlich, dass wir erst im Leidenrecht der Seele Freiheit fühlen. Wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder.
Doch Hölderlin selbst findet keine Beruhigung. Seine letzten 37 Lebensjahre verbringt der Dichter im Wahnsinn. Die Melancholie ist eine gefährliche Muse. Viele Dichter erkranken oder bringen sich um. Auch Nikolaus Lenau, der große melancholische Dichter des 19. Jahrhunderts, verbringt seine letzten Lebensjahre in einer Nervenheilanstalt.
Nun schleichen aus dem Moore kühle Schauer und leise Nebel übers Heideland. Der Himmel ließ nachsinnend seiner Trauer die Sonne lässig fallen aus der Hand.
Nicht nur eindrucksvolle Naturbilder durchziehen Lenaus Lyrik, sondern auch das Leiden am reaktionären politischen Klima der Biedermeierzeit. und das Leiden an der Liebe. Melancholiker leiden an so vielem, an den schrecklichen Tragödien der Weltgeschichte, an den Widrigkeiten des Alltags, an der Unabwendbarkeit des Todes. Vor allem aber leiden sie an der Liebe. Denn die Liebe ist immer bedroht, sei es durch seelische oder gesellschaftliche Barrieren oder durch den Tod. Unerfüllte Liebe, das Thema war schon in der Literatur des Mittelalters ein Dauerbrenner. Die Minnesänger trauern, weil ihre geliebte Dame völlig unerreichbar ist. Und Ritter Lancelot, Glanz und Zierde von König Arthurs Tafelrunde, befreit zwar eine bedrängte Jungfrau nach der anderen, trotzdem ist er immer traurig, weil er Ginevra liebt, die Frau seines Lehnsherrn König Arthurs. Weil er sie nicht so liebt, wie es einem Ritter geziemt, nämlich platonisch und auf Abstand. Weil beide ihr Verlangen nicht bändigen können und dadurch sich selbst und das ganze Reich in äußerste Gefahr bringen.
Lancelot ist ja nun ein Held, der in ganz besonderer Weise liebt und auch sich verzehrt und aber auch sich überanstrengt. Also andere Ritter haben ihre Aventüre, haben ihre Abenteuer, aber Lancelot ist so ein dunkler Held. Und deshalb macht Lancelot natürlich nun bei dem Versuch, seine Liebste zu befreien, die ja nun zufällig die Ehefrau seines Königs ist, der macht ja nun Dinge, die sind unglaublich. Der geht über ein Schwert mit seinen Füßen, um dadurch in die Burg des Feindes zu kommen. Der verstümmelt sich bei dem verzweifelten Versuch, seine Liebe zu leben.
Warum ist die Macht der Liebe so groß? Weil sie nach Verschmelzung strebt, nach inniger Geborgenheit. Aber auch wenn keine äußeren Hindernisse ihr im Wege stehen, Verschmelzung ist nur begrenzt möglich. Der geliebte Mensch gehört sich selbst. Er ist eben anders. Ohne Abgrenzung, ohne Vereinzelung, ohne Trennung gibt es keine Individualität. Auch kein schöpferisches Tun. Immer ist der Mensch zerrissen zwischen der Sehnsucht nach Geborgenheit und dem Wunsch nach Autonomie. Ein Zufluchtsort für die unabwendbare Trauer, die diesem Konflikt entspringt, ist die poetische Sprache. Jeder weiß, wie sehr Gedichte und Lieder zu trösten vermögen. Reim und Rhythmus vermitteln ein sinnliches Vergnügen und wecken mit der Sprachlust auch die Lust am Dasein.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es gekommen. Kurzum, nach längerem Verborgensein hab ich dereinst auf Erden Platz genommen, um auch einmal am Licht mich zu erfreuen.
Wilhelm Busch, der große Humorist des 19. Jahrhunderts, ist ein sehr melancholischer Mensch und ein Virtuose des Reims.
Nur eins erschien mir oftmals sehr verdrießlich. Besah ich was genau, so fand ich schließlich, dass hinter jedem Dinge höchst verschmitzt im Dunkel erst das wahre Leben sitzt.
Humor und Melancholie, das schließt sich nicht aus, im Gegenteil. Der Humor wird aus dem Schmerz geboren. Er schafft Distanz zu den Leiden der Welt und Distanz zu sich selbst.
Allein, was soll das peinliche Gegrübel? Was sichtbar ist, ist immerhin nicht übel.
Die Dichter aller Zeiten haben nicht nur die Abgründe der Schwermut ausgelotet, sondern auch nach Möglichkeiten der Bewältigung gesucht. Doch im 20. Jahrhundert, angesichts der Schrecken der nationalsozialistischen Konzentrationslager, droht der Sprache der Atem auszugehen. Das Weiterleben wird zur Prüfung. Jüdische Dichter, Überlebende wie Paul Celan, suchen nach neuen Worten, neuen Bildern, treiben die Sprache an ihre Grenzen, um ihre Wahrhaftigkeit zurückzuerobern, um sie zu einem würdigen Ort des Totengedenkens zu machen. Aus Paul Celans berühmtem Gedicht Todesfuge.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Celans Leben ist von depressiven Schüben überschattet. Immer wieder muss er sich in Nervenkliniken behandeln lassen. 1970 bringt er sich um. Zeitzeuge der Nazi-Verbrechen zu sein, stellt alle Literaten vor große Herausforderungen. Das lässt sich nicht abhaken als eine historische Talsohle unter vielen. Das sagt etwas über den Menschen aus, das das Fürchten lehrt. Besonders schreibende Frauen entwickeln ein feines Gespür dafür, dass die Nationalsozialisten nicht der Hölle entsprungen sind, sondern dem Alltag. Dem ganz normalen Alltag mit seinen patriarchalen Verkrüppelungen, mit seiner Verdrängung des Weiblichen, mit seiner allgegenwärtigen, mehr oder weniger latenten Gewalt. In dem Gedicht »Madame Lazarus« inszeniert die amerikanische Autorin Sylvia Plath eine Art Wiederauferstehung nach einem ihrer vielen Selbstmordversuche.
»Ich habe es wieder gekonnt. Einmal jedes Jahrzehnt bringe ich es fertig. Eine Art wandelndes Wunder. Meine Haut strahlend wie ein Nazi-Lampenschirm. Mein rechter Fuß ein Briefbeschwerer. Mein Gesicht ein ganz glattes, feines jüdisches Leinen.«
Das ist keine Auferstehung zum Leben. Das ist ein sich ausliefern an ein Dasein, das vom Tod durchzogen ist. Weil Menschen verkrüppelt, zerstört, verdinglicht werden. Das weibliche Ich präsentiert seinen vom Tod gezeichneten Leib wie einen Gegenstand, den die Nazischergen aus den Leibern ihrer Opfer verfertigt haben. Er wird zum Objekt der Schaulust, wie die geschundenen Nazi-Opfer in Filmen und auf Fotos. Zum Schluss bäumt sich die Frau noch einmal auf. Herr Gott, Herr Luzifer, Gefahr, Gefahr! Mit meinem roten Haar steig ich aus Asche und Gruft und ich esse Männer wie Luft. Sylvia Plath brachte sich wenige Monate nach der Entstehung des Gedichts um. Sie wurde 31 Jahre alt. Große Literatur ist immer der Erfahrung der Trauer abgerungen. Sie bietet einen Spiegel, in dem man die Schönheiten des Lebens und auch seine Schrecken erfahren, durchleben, bewältigen kann. Denn das Leben lohnt sich. Das finden auch die traurigsten der Dichter. Sonst würden sie nicht schreiben. Solange jemand eine Geschichte erzählt, stirbt er nicht. Wer ein Gedicht schreibt, der handelt. Sprache ist Leben. Doch es gibt vieles, zu vieles, was einem die Sprache verschlagen kann. Die Schrecken, denen viele Dichter zum Opfer fielen, stammen nicht nur aus ihrem Inneren.